Liebe Zuhörerschaft, ich freue mich riesig, euch zur ersten Sendung von unserer neuen Literaturstunde bei Radio Chico zu begrüßen. Ich nenne sie das beflügelnde Wort. Und jetzt zum ersten Mal, gerade passend, weil wir den Vorlesetag hatten, tun wir mal ein bisschen vorlesen. Ich fange an damit. Er tut Anais Sommer vorlesen aus ihrer Textsammlung, die sie mitgewirkt hat. Und dann haben wir noch ein kurzes Interview. Und dann nächste Woche reden wir noch ein bisschen mehr über Vorlesen. Und einfach nur, dass ihr es wisst, die Texte, die sind frisch von der Leber weg vorgelesen und die sind nicht bearbeitet worden. Es hat Versprecher drin und so weiter. Weil das Schöne am Vorlesen ist nicht, dass man es perfekt kann, zwingend, sondern dass man es macht. Das haben wir zeigen. Von dem her viel Spass damit. Quatte Putzli von Axel Hacke aus dem Buch Ich hab's euch immer schon gesagt. Wahrscheinlich glaubt es mir niemand. Lacht man mich aus, hält man mich für blöd. Ich erzähle die Sache trotzdem. Ab und zu, etwa alle 2 Monate, stehe ich morgens im Bad und denke nur ein einziges Wort. Zum Beispiel sagen wir das Wort Quatte Putzli. Ich weiß nicht, ob das klar ist. Ich habe wirklich nur dieses eine Wort im Kopf. Es verdrängt jeden Gedanken, wie ein Kuckuck seine Stiefgeschwister aus dem Nest schmeißt. Ich betrachte mich müde im Spiegel und denke, Quatte Putzli. Ich mache den Wasserhahn an, Quatte Putzli. Ich rasiere mich, Quatte Putzli, dusche, Quatte Putzli, trockne mich, Quatte Putzli ab, Quatte Putzli mir die Zähne. So ist das. Ich will es nicht. Ich will nicht Quatte Putzli denken. Ich will Gedanken haben über die Nacht und den Tag. Aber ich kann nichts tun. Das Wort beherrscht mich. Durch mein Gehirn fahren Bulldozer, um es wegzuschieben. Ich lasse es von stämmigen Wörtern namens Bulle und Kopf in Ketten legen und in einen finsteren Kerker werfen. Ich würge das Wort, bis ihm die Vokale aus dem Leib treten. Gzblzl. Aber es schüttelt sich und steht wieder in voller Größe da. Quatte Putzli. Es ist das aztekische Wort für Mundwasser. Und ich habe es in einer Glosse über die Geschichte der Zahnbürste gelesen. Aber das ist ja noch kein Grund, mich so in Beschlag zu nehmen. Jeden Tag lese ich haufenweise Wörter. Gestern zum Beispiel stand in der Massagepraxis eine Flasche mit Sterilisierwasser, aber auf das Etikett hatte jemand Sterilisierwasser geschrieben. Aber ich denke jetzt nicht Sterilisierwasser. Ich denke, genau. Irgendwo habe ich einmal gehört, jeder Mensch trage in sich noch Originalzellen von Vorfahren, die seit vielen Jahrhunderten tot sind. Selbst von Adam oder Eva. Vielleicht hatte ich einen aztekischen Vorfahren, den Erfinder des Mundwassers möglicherweise, und ausgerechnet die Gehirnzelle, in der er die Bezeichnung für seine Erfindung gespeichert hatte, ist auf mich überkommen, geriet in der Nacht außer Kontrolle wie eine Krebszelle, terrorisiert nun mein Gehirn. Oder ist es vielleicht eine Art Computervirus? Soll es ja geben, dass Leute morgens ihren PC anschalten und Texte aufrufen, die sie am Tag zuvor eingegeben haben. Das Virus aber hat in der Nacht alles aufgegessen. Und überall steht nur noch Quatte Putzli, Quatte Putzli, Quatte. Vielleicht bin ich auch krank und müsste mich behandeln lassen, bevor sich schlimmere Wörter meines Kopfes bemächtigen und ich etwas sehr Böses tue. Und dass ich mich hinterher beim Gerichtspsychiater nicht erinnern kann. Oder ich sollte im Gegenteil die Sache ganz gelassen sehen. Junge, kommt vor, hat jeder mal. Wird sich halt austoben, das Wort in deinem Kopf. Wenn es müde ist und sich nicht mehr wehren kann, spuckst du es in die Kloschüssel. Naja, wie gesagt, es geht auch wirklich immer vorbei. Tritt nur alle 2 Monate auf und es gibt Schlimmeres. Aber unangenehm ist es schon.
Spiegelbilder von Anais Sommer. Anais Erinnerungen an ihre Großväter sind blass bis nicht existent. Ihr Grandpère verstarb 1 Jahr vor ihrer Geburt. Ihr Großvati während ihrer Kindheit. Immer da waren dafür ihre Großmütter, deren Leben unterschiedlicher nicht hätten sein können. Anaïs Grand-Maman gründete neben einer Familie eine kulturelle Institution. Sie war eine Pionierin ihrer Zeit, ihres Standes und ihres Ortes. Auf der anderen Seite der Familie konnte Anaïs Grosi von solchen Chancen nicht mal träumen. Sie musste als Kind die Schule abbrechen, weil man sie auf dem Feld und zu Hause brauchte. Dieser Welt entfloh sie erst durch die Heirat mit Anaïs Großvati. Wie hätte Grand-Maman gelebt, wenn sie weniger Möglichkeiten gehabt hätte? Wie hätte Grosis Leben ausgesehen, hätte sie mehr davon gehabt? Träumten die beiden wohl je von einem anderen Leben? Ich fragte Grand-Maman nach ihrer Persienreise. Sie öffnete die Erinnerung sachte, wie ein Marmeladenglas. Teheran in den späten 50ern verband den Glanz des Orientalischen mit einem Hauch der Moderne. So wirklich hatte der Westen das Land noch nicht erreicht. Dafür war es noch ein paar Jahre zu früh. Grand-Maman, die Persien gemeinsam mit meinem Grand-Père per Auto bereiste, betrachtete das Unbekannte mit aufmerksamen Augen. Die orientalischen, leuchtend blauen Kuppeln ragten imposant hinter den etwas schlichteren Fassaden anderer Gebäude hervor. Grand-Père fuhr langsam, die Augen ab und an auf eine Straßenkarte gerichtet, die er neben sich auf das Armaturenbrett gelegt hatte. Grand-Maman beobachtete eine Gruppe von Frauen, die neben ihnen auf dem Gehsteig spazierten. Sie alle trugen einen Chador, eine persische Verhüllung. Natürlich wusste Grand-Maman davon. Sie hatte vor der Reise gründlich recherchiert. Diese Erscheinung in Person zu sehen, überraschte sie aber dennoch. »Wir fragen dann den Deutschen«, sagte Grand-Père. »Bitte? Ob du einen tragen musst? Es würde mich zwar erstaunen.« Daran hatte sie gar nicht gedacht. Sie antwortete nicht und das Thema wurde nicht wieder angeschnitten. Es wurde rasch offensichtlich, dass Teheran und deren Bewohner sich ganz anders präsentierten, sobald man in ein wohlhabendes Viertel kam. Gewisse Stadtteile waren Prophezeiungen der nächsten 20 Jahre, auch wenn meine Großeltern in dem Moment nicht groß daran dachten. Das Anwesen des Deutschen und seiner Familie, die in ihr Zuhause während der nächsten Wochen öffnen würden, war ansehnlich und der Anblick von Dienern war Grand-Maman neu. Sie gehörte zum Schweizer Mittelstand, nicht reich genug, dass sie an das Gymnasium hätte besuchen können, aber es war genügend Geld dafür ein recht sorgloses Leben. Grand-Maman war frisch verheiratet und hatte noch keine Kinder. Es würde noch fast ein Jahr dauern, bis mein Onkel auf die Welt kommen würde, der auf dieser Reise gezeugt worden war. Meine Großeltern ahnten davon noch gar nichts. Sie waren jung, etwas naiv und hatten so früh in ihrer Ehe noch wenig Geld. Ohne Grand-Mamans Wissen hatte Grand-Père den Ersatzreifen vollgepackt mit Schweizer Uhren. Sein Geschäftspartner, natürlich der Deutsche, hatte versprochen, diese auf dem Basar zu verkaufen, was meinen Großeltern ihre abenteuerliche Reise finanzieren sollte. Die beiden hatten Glück. Die Durchreise startete ohne Zwischenfälle, hatte schließlich geklappt und der Deal fand statt. Grand-Maman, erst Anfang 20, vergab ihm für dieses Spiel mit dem Feuer. Sollte nicht die einzige tollkühne Aktion meines Grand-Pères während ihrer Ehe bleiben. In einer der ersten Nächte nach ihrer Ankunft, ganz abrupt und ohne wirklichen Grund, erwachte Grand-Maman. Sie lag da, hellwach, die Augen weit geöffnet und sah an die Decke. »Komm«, sagte eine Stimme. »War es die Stimme einer Dienerin?« »Unwahrscheinlich, sprachen diese doch kaum Deutsch.« »Es musste die Frau des Deutschen sein, die sehr westlich leben durfte, halbtags arbeiten ging und keinen Chador tragen musste, anders als die Mehrzahl der anderen, ärmeren Perserinnen.« Grand-Maman richtete sich auf und blickte hoch. Die Frau winkte ihr im Schatten verborgen zu und gestikulierte, dass Grand-Maman ihr folgen sollte. Sie folgte ihr, im Nachthemd, ohne Fragen zu stellen. Draußen sah sie hoch zum Mond, ging weiter ohne anzuhalten und bemerkte gar nicht, dass sie sich nicht mehr im Wohnviertel befanden. Grand-Maman eilte weiter, immer einen Schritt hinter der Dame, ohne deren Gesicht erkennen zu können. Ihr schimmernder, durchsichtiger Chador wehte im Wind und fast streckte Grand-Maman die Hand aus, um ihn zu berühren. »Ein Chador ist doch nicht durchsichtig«, dachte sie plötzlich. Tüll entspricht doch gar nicht dem Sinn der Sache hinter der Verhüllung. Der Gedanke stieg auf, verpuffte wie ein Wölkchen und wehte hinfort. Wie in einem orientalischen Märchen fühlte sie sich, als sie schließlich durch die Arkade schritt. Genau wie am Tag zuvor, als sie die edlen Geschäfte der Innenstadt besucht hatten, trug hier niemand einen Chador. Die Damen waren gekleidet in teuerste Designerkleidung, edle, seidige Stoffe. Ihre filigranen Schuhe konnte man durch die ganze Arkade hören. Sie alle waren auf dem Weg zum Opernhaus, begleitet von edel gekleideten Herren. Grand Maman bestaunte ihre feine Aufmachung, ihre extravaganten Hüte, ihre glänzenden Schuhe. Selbst eingewickelt in bezaubernd drapierte Stoffe, auf denen in Blautönen und Goldfäden ausgefeilte Ornamente durchschimmerten, ließ meine Grand-Maman die Eindrücke auf sich wirken, ohne sich über ihren eigenen Garderobewechsel zu wundern. Lichter beleuchteten den Weg zur Oper, schicke Autos fuhren vor und ließen weitere elegante Damen aussteigen. Sie erklomm die Treppe hinter der Frau, die ins Innere verschwand, und erreichte schließlich den Eingang. Ein Spiegel statt einer Tür. Erinnerungen verschwimmen manchmal. Gab es die Oper 1958 überhaupt schon? Hatte sie sie tatsächlich besucht? Hätte die Frau des Deutschen sie wirklich mitten in der Nacht aus dem Haus gelockt? Es könnte ein Traum gewesen sein. In ihrem Traum war auch mein Grosi frei. Frei, ihren Impulsen zu folgen, ihren Interessen nachzugehen und auf ihr Herz zu hören. Es war ihr persönliches Märchen. Als Mädchen träumte sie manchmal von edlen Kleidern, unzähligen Puppen, die nur ihr gehörten. Alle Zeit der Welt, nur für sich allein, in der sie machen durfte, was auch immer sie wollte. Ihr Traum veränderte sich über die Jahre. In ihrer Traumwelt verbrachte sie als junge Erwachsene vor allem Zeit in einem Garten, hegte und pflegte das Gemüse, goss die Blumen, legte sich manchmal in ihre Mitte und sah verträumt den Bienen nach. Es war kein Märchen mehr, es gab keine Drachen, die sie bewachen mussten, keine Prinzen, die sie zu umwerben versuchten. Es gab nur sie, die Erde und die Sonne. Traum verblasste, als sie älter wurde, heiratete und wegzog. Sie musste zwar nicht mehr als billige Arbeitskraft aufs Feld, hatte dafür in der Stadt aber keinen Garten mehr. Manchmal, nachts, war sie urplötzlich zurück in der Natur. Ob es ein Feld war, auf dem sie sich ihren Rücken kaputt ackerte, oder eine Wiese, auf der sie Bienen nachträumen durfte, änderte sich von Mal zu Mal. Manchmal war es ein Albtraum, manchmal nicht. Doch da war immer Erde, Sonne, eine Brise. Das Leben wurde besser, auch wenn es anstrengend war. Grosi half von 5 in der Früh bis spät in einer Firma aus und zog daneben ihre 4 Kinder auf. Es gab im Unternehmen immer etwas zu tun. Das Waschen von Arbeitskleidung, von Geschirr in der Firmenkantine, das Abwischen von Bürotischen, zu Hause von Kindermäulchen. Grosi beklagte sich nicht. Sie hatten ein gutes Leben, das fehlte ihnen an nichts. Manchmal jedoch, nachdem sie ihre Augen geschlossen und der Schlaf sie sanft erfasst hatte, war sie zurück in ihrem Mädchenhaus. Es war nicht mehr das beängstigende Haus ihrer Kindheit, es war ein ihr erträumtes Refugium, mit seinem offenen, langläufigen Garten, der nur für sie blühte. Dieses Mal fühlte es sich anders an als sonst. Grosi starrte in die Ferne, die normalerweise nur aus Feld und Himmel bestand. Nun stand ein Gebäude. Eine schmale Arkade, um genau zu sein, mit hohen Bögen, einem glatten Kopfsteinpflaster und kleinen, verdunkelten Schaufenstern. Instinktiv wischte sie ihre Hand am Stoff ihres Kleides ab, bevor sie zögerlich auf das Gebäude zuschritt. Im Innern der Arkade stand ein Spiegel. Grosi erblickte ihr Spiegelbild und bewegte sich langsam darauf zu. Etwas stimmte nicht. Ihr Spiegelbild trug ihre Frisur, die fast schulterlangen, voluminösen Haare, doch sie sah nicht ihre eigene braune Farbe. Die Haare waren feuerrot. Der Stoff des Kleides war nicht grün und bescheiden wie der ihre, blau und seidig glänzend wie die Robe einer Prinzessin. Auch die Augen stimmten nicht überein. Ihre eigenen leuchteten grün und braun, wie ihr Garten, Doch entgegen blickten ihr blassblaue, fast weißliche Iriden. Grosi hob die Hand. Gromamo hob die Hand. Fast berührten sie sich, zwischen ihnen stand nur der Spiegel. Sie verharrten in Stille. Niemand sprach. Keiner der beiden war bewusst, dass sie eine andere anblickten. Hinter Gromamo sah Grosi eine andere Welt, die sie nicht kannte. Sie hatte nie ins Ausland verreisen können, hatte nie einen Ort wie Persien mit eigenen Augen sehen dürfen. Sie sah eine orientalische Märchenwelt, ganz und gar aus Tausend und einer Nacht. Hinter Grosi sah Gromamo eine ihr vertraute, aber doch unbekannte Landschaft, einen blumigen Garten vor einem kleinen Bauernhaus. Es war die Schweiz, dessen war sie sich sicher, doch sie kannte den Ort nicht. So standen sie da, Hand an Hand, und für einen Moment gleich und doch anders, dieselben aber verschieden, identisch, aber umgekehrt. Am nächsten Tag würde sich keine der beiden daran erinnern können. Gesichter der Liebe, Anais Sommer. Schaue ich in den Spiegel, sehe ich oft zuerst die Unvollkommenheit. Die kleinen Makel meines Gesichts, die Dinge, die ich sofort ändern würde, wenn ich könnte. Ich denke aber auch daran, dass dieses Gesicht alle Züge meiner Vorfahren enthält. Ich erinnere mich, dass ich meiner Tante, die nie so alt wurde wie ich, als Kind wie ein Zwilling ähnlich sah. Die gleichen Grübchen, dieselben blonden Löckchen. Geliebte Besonderheiten, die über Generationen weitergegeben wurden. Jemand sagte einmal, wenn du dich selbst nicht schön finden kannst, denke daran, dass alle deine Gesichtszüge und Körpermerkmale geliebt wurden. Jedes Muttermal, jede krumme Nase, jedes Fettpölsterchen. Du wärst nicht hier, wenn sich deine Vorfahren nicht in genau diese Merkmale verliebt hätten. Liebe fließt durch mich. Meine Eltern liebten, meine Großeltern liebten und deren Eltern vor ihren. Vor dieser einen großen Liebe kommen bei jedem von uns zunächst die kleinen Momente des Verliebtseins. Die Jungs, an deren Gesichter wir uns 10, 20, 70 Jahre später nicht mehr wirklich erinnern. Ich jedenfalls erinnere mich nicht mehr an denjenigen, den ich das erste Mal verknallt war. Lustig, wie das Gedächtnis mit uns spielt. Meine Großmütter erinnern sich nämlich. Als sie knapp 18 Jahre alt war, reiste Gromer mit ihren Klassenkameradinnen ins Südtirol. Es war ihre Diplomreise. Die Handelsschule abgeschlossen, eine erste große Leistung. Die Mädchen waren aufgeregt und etwas ungestüm. Die Zeit, die sie in Italien verbrachten, war für die meisten die erste Reise ins Ausland ohne ihre Familien. Abends gingen sie aus, aßen in einem lokalen Restaurant und schickerten mit den Jungs des Dorfes rum. An diesem bestimmten Abend folgten ihnen die Italiener, als sie nach Hause gingen. Gemeinsam lachten und alberten sie herum, ohne dass sie die Sprache der anderen ganz verstanden hätten. Der braungebrannte Italiener, der neben Gromer ging, versuchte ihr ein Beinhäkchen zu stellen und machte sich über ihr angestrengtes Gesicht lustig. Sie hatte ihn schon am Tag zuvor gesehen. Gefallen hatte ihr schon ein wenig. Er war laut, aber auch recht charmant und sie mochte sein Italienisch. Vor der Herberge verabschiedeten sich die Mädchen und winkten demonstrativ. Gromer wollte sich gerade umdrehen. Da ging der Italiener einen Schritt auf sie zu, küsste sie mitten auf den Mund. Die Mädchentruppe kreischte hysterisch, rannte nach drinnen und kollabierte giggelnd auf dem Flur. Mit eiskaltem Wasser, frisch aus dem Waschbecken der Toilette auf dem Gang, wusch Gromer sich den Mund aus. So hatte sie sich ihren ersten Kuss nicht vorgestellt. Aufregend war es aber trotzdem. Aufregend, aber auch kompliziert, verworren und leidenschaftlich war die Liebe zu Gromer. Er war ein spezieller Mann, Genie und Original zugleich, und benahm sich nie wie erwartet. Wie etwa dieses eine Mal, als er nach einer monatelangen Geschäftsreise plötzlich in der Tür stand. Nach Monaten des Fortseins drückte er ihr einen Autoschlüssel in die Hand und deutete nach draußen, wo ein brandneues, teures Fahrzeug stand. In solchen emotionalen Momenten schien er ein Mann vieler teurer Geschenke und weniger Worte gewesen zu sein. Kennengelernt hatten sie sich im selben erweiterten Freundeskreis, bestehend aus den Künstlern und intellektuellen Beals, stets versammelt im Odeon. Ich sollte ihn nie kennenlernen dürfen. Er verstarb knapp ein Jahr vor meiner Geburt. Grandpère existiert für mich nur in den Erzählungen anderer, die seine Spleens liebevoll belächeln und seine Exzentrik beschreiben. Sein Gesicht bleibt in meinem Kopf schwarz-weiß. Die große Liebe trifft man nur einmal im Leben, sagt man. Er war die ihre. Grandpère und Grandmère reisten, lachten und liebten. Sie weinten, stritten und trauerten. Obwohl sie sich bereits vor seinem Tod getrennt hatten, heiratete Grandmère nie wieder. Grosi blieb ebenfalls verwitwet. Einige Jahre nach Großvatis Tod nahm ein älterer Herr aus dem Dorf wieder Kontakt mit ihr auf. Im gleichen, winzigen Ort aufgewachsen, ohne sich wirklich gut zu kennen, hatten sie als junge Erwachsene höchstens ein paar verstohlene Blicke ausgetauscht. Wenige Monate danach hatte er geheiratet. 50 Jahre später ließ er mehr oder weniger subtil durchblicken, dass er nun Interesse an ihr hätte. Man könnte es doch mal versuchen. Wäre doch ganz praktisch, jetzt, da ihre beiden Ehepartner nicht mehr unter ihnen weilten. Mama und ich neckten Grosi deswegen. Möchte sie es nicht noch einmal versuchen, eine neue Beziehung einzugehen? Erbost wehrte sie sich. Ganz sicher nicht. Der will doch nur eine neue Hausfrau, die ihm wie Wäsche macht und 3 Mahlzeiten pro Tag auftischt. Niemand sollte ihr die neu gewonnene Unabhängigkeit nehmen können. Auch für Großvati hatte sie gekocht, geputzt, erzogen und organisiert, so wie es sich für ihre Zeit gehörte. Er dankte ihr dafür mit harter Arbeit, einem Ausflug ins Restaurant jeden zweiten Sonntag im Monat und mit sommerlichen Auszeiten am Muttensee. Es sind gute Erinnerungen einer langen Ehe. Während seiner Abdankung las der Pfarrer Großvatis Worte vor, mit denen er für alles dankte, was sie für ihn getan hatte. Für ihre Loyalität, ihre Arbeitsamkeit, ihre Stärke. Fast hätten sie das goldene Jubiläum gefeiert, bevor der Krebs ihn überraschend von uns nahm. Ich erinnere mich, wie er eine Woche vor seinem Tod darum bat, für ein paar Tage nach Hause gehen zu dürfen. Er lag im importierten Spitalbett im unteren Stock des Hauses, umgeben von Sauerstoffflaschen. Ich war erst 10 und doch wusste ich, dass er nicht mehr genesen würde. Wir alle wussten es, auch Grosi. Sie lief mir entgegen im dunklen Flur, schluchzend, das Gesicht verbergend. Ich hatte sie bis zu diesem Tag noch nie weinen sehen. Ich behielt diesen Moment seit jeher für mich. Ihre Liebesgeschichte? Teilte Grosi mit mir und lächelte, als sie in Erinnerungen schwelgte. Im Ausgang hatten sie sich kennengelernt, als sie für ein Austauschjahr im Emmental lebte und einer Familie in Haushalt und Gewerbe aushalf. Da war er, Großvati, ein großer Mann mit zaghaftem Lächeln und schönem Gesicht. Sie sahen sich in der Bäckerei der Familie wieder, als sie dort arbeitete und er Brot kaufte. Eine Zeit vor Internet und Mobiltelefonen und dennoch schaffte er es, den Kontakt zu halten. Auf stundenlangen Spaziergängen lernte Grosi den schweigsamen Großvati besser kennen. Jeden freien Moment verbrachten die beiden gemeinsam. Schließlich musste sie zurück nach Hause, was ihn jedoch nicht aufhalten sollte. Ich stelle mir vor, wie Großvati ein Jahr lang auf seinem kleinen Velosolex jedes Wochenende 2 Stunden über Landwege zu ihr fuhr, um mit ihr spazieren zu gehen. Ich denke daran, wie mein Freund jedes Wochenende 2 Stunden im Zug reist, um bei mir sein zu können. Die Parallelen lassen mich innehalten. Ich erkenne, wie die Liebe sich wiederholt. Finde die Liebe, die meine Großeltern teilten, in meinem Freund wieder. Auch Grosi erkannte sie wieder. Ich bin dankbar, dass du ihn gefunden hast, sagte sie mir des Öfteren. Ihre Augen verschwanden beinahe hinter ihren Lachfältchen. Ihr Lächeln war das Erste, was meinem Freund an ihr aufgefallen war. Eine Sprachbarriere hindert die beiden daran, sich auszutauschen. Sie spricht kein Englisch, er spricht kaum Deutsch. Also lächeln sie sich an, schweigend. Es war genau dieses Lächeln, das auf ihren Lippen erschien, wenn ich nach Großvati fragte. Ich würde ihn jederzeit wieder heiraten, sagte sie. Trotz aller Mühen, Meinungsverschiedenheiten, schwieriger Zeiten, ich habe Großvati nie bereut. Das Leben kann enden. Liebe kann verglimmen. Und doch ist sie nie ganz fort. Großvati mag nicht mehr unter uns weilen. Und doch steht sein Bild auf ihrer Kommode. Und sanft musternd, nie ganz gegangen. Ans Gestell gepinnt, hängt ein Foto der beiden als junges Pärchen, lächelnd, Arm in Arm, bildschön. Ich und meine Cousinen nahmen es immer gerne in die Hand, fuhren mit dem Daumen über ihre Gesichter und träumten von einer Liebe wie der ihren. Keine der beiden Liebesgeschichten verlief geradlinig, einfach oder ohne Stolpersteine. Großi und Krome erlebten Tiefschläge, Zweifel und Krisen. Beide erlebten Zeiten, in denen sie ihren Ehemann verfluchten, und beide erlebten Zeiten, in denen sie ihn nachts eng umschlungen hielten, damit die Welt für ein paar Stunden heil schien. Ich ziehe an meiner Wange, zweifelnd, ob die Männer meiner Ahnengeschichte wirklich dieses runde Gesicht an meinen weiblichen Vorfahren geliebt hatten. Ich frage mich, ob die große Liebe wirklich existiert, ob meine Mutter sie finden konnte, ob meine Großmütter sie finden durften, ob ich sie schon gefunden habe oder überhaupt je finden werde. Ich sorge mich. Was, wenn es sie so nicht mehr gibt? Was, wenn wir einem Gespenst nachrennen? Was, wenn wir ein einzelnes Reiskorn unter Tausenden suchen? Ich frage mich, ob sich die große Liebe verändert hat oder ob sie noch so ist wie vor 50 oder 100 Jahren. Ob sie noch zaghaft lächelt, vorsichtig anklopft, einen stürmisch überfällt oder einen doch ungefragt auf den Mund küsst. Ich finde keine Antwort. Ich finde nur Liebe. Ich finde sie, wenn ich sein Gesicht halte, seine Gesichtszüge bewundere und ihn anblicke, wie bereits Dutzende seiner Vorfahren seine Vorfahren anschauten. Und plötzlich spielt es keine Rolle mehr, ob er meine große Liebe ist, ob Großvati Großis große Liebe war, Grandpère Grandmamas oder Papa Mamas. Denn ich finde einfach Liebe.
Liebe Radio Chico-Zuhörerschaft, ich begrüße euch zu einem Interview im Rahmen von der neu eingeführten Literaturstunde. Und ich darf das Gespräch führen mit Anaïs Sommer, die am 24. Mai vorbeikommen ist bei uns zum Vorlesetag. Und ich werde gerade Hallo sagen. Hallo, Anaïs.
Hallo, schön hier zu sein.
Das freut mich ebenfalls. Ich würde gerne ein bisschen mit dir über Vorlesen an sich zuerst mal reden. Es ist ja logischerweise etwas, das wir ein bisschen zelebrieren wollen im Rahmen des Vorlesetags. Was ist so dein Verhältnis zum Vorlesen?
Es ist eigentlich noch eine lustige Geschichte. Ich war immer recht ein bequemes Kind. Meine Eltern haben mir extrem viel vorgelesen. Mhm. Manchmal 10, 15 Bücher pro Abend vor dem Einschlafen. Und lange wollte ich gar nicht lernen lesen, weil ich ein bisschen zu faul war und gefunden habe, ich bekomme ja vorgelesen, es ist mega toll, es ist mega entspannend. Als ich dann endlich lernen lesen konnte, konnte ich nicht mehr aufhören damit. Aber eben die Phase voran ist Vorlesen eines meiner liebsten Sachen im Leben.
Also von allen Familien in dem Sinn, Grosseltern, Eltern und so weiter.
Schon von allen, aber auf jeden Fall vor allem von den Eltern. Mhm. Also von beiden auch gleich, lustigerweise.
In der Schule hast du es nicht so gehabt oder hat man es nicht so gemacht?
Ich glaube schon, aber man muss ehrlich gesagt sagen, es ist fast zu lange.
Ja, ich könnte mich bei mir ehrlich gesagt auch nicht daran erinnern. Im Kindergarten sicherlich, aber ansonsten überhaupt nicht. Und ja. Und heutzutage tust du noch etwas, was ich persönlich zum Beispiel gerne mache, wenn ich Gedichte lese, die einfach laut vortragen, auch für mich selber. Ich finde, das gibt einen rechten Mehrwert.
Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich schreibe mehr Prosa als Poesie. Mhm. Und ich habe bis jetzt das Gefühl gehabt, bei längeren Sachen kommt es nicht auf jedes Wort so fest an. Mhm. Jetzt bei zum Beispiel Kurzgeschichte, die ich geschrieben habe, muss schon jedes Wort sitzen. Und da mache ich es auf jeden Fall, 100% jedes Mal.
Das stehst du wirklich so, ich nehme an vor dem Computer heutzutage und nach jedem Satz wollte ich schnell für dich laut vorlesen, ob es gut tönt. Sicherlich ein guter Ansatz, habe ich auch das Gefühl.
Ja, auf jeden Fall. Nein, also ich finde, ich schreibe gerne einfach mal alles nieder und schaue am Schluss, eben, was muss man noch so ein bisschen anpassen, was tönt noch nicht ganz gut, wo hat es irgendwelche Sachen, die doppelt sind. Aber eben, wenn man es nicht macht, ich glaube, dann fällt dem vieles gar nicht auf.
Ja, man könnte vielleicht fast sagen, dass Vorlesenart, wenn man es wissenschaftlich ausdrücken will, das Experiment ist zur These vom Text sozusagen. Also man schaut, ob das wirklich auch verhebt.
Auf jeden Fall. Ja, also es kommt halt ein bisschen darauf an, lese ich es mir selber vor oder jemand anderem. Ich lese oft auch meiner Mutter Artikel vor, die ich fürs Arbeiten schreibe. Und ich denke, das ist gleich nochmal anders, als ihr es anhebt und sagt, ja, lese jetzt mal. Mhm. Ob es jetzt Vor- oder Nachteile hat, ich denke, es hat beides. Aber es kommt auf jeden Fall auf die Art von Text drauf an, würde ich sagen.
Ja, sicherlich. Gut, heutzutage sieht man es ja immer wie mehr eigentlich, wenn man so überlegt, so mit Podcasts oder eben auch Audiobooks sind ja ganz gross in Mode mittlerweile, wo ja auch Vorlesen sind, schlicht durchgreifend. Also vielleicht kommen wir ein bisschen zurück zu dem.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, Zugänglichkeit halt auch. Also ich denke, nicht jeder kann lesen oder kann sehen. Und dementsprechend, also jetzt zum Beispiel fürs Arbeiten schreibe ich viele Artikel, aber Zukunft ist sicher auch Zugänglichkeit, dass man irgendwie Videos möglich macht, wo jemand vorliest. Mhm. Oder alles in dieser Art und Weise Medien.
Mhm. Kurz noch eine Zwischenfrage. Du hast ein paar Mal vom Arbeiten geredet. Was arbeitest du da?
Genau, ich bin momentan Praktikantin bei der Berner Kulturagenda. Ein Praktikum, das ziemlich breit ist, aber ich schreibe des öfteren Artikel, also jede Woche 1-2 Artikel.
Ja, perfekt für die Leidenschaft zur Arbeit zu machen, sozusagen. Das ist
100%.
Ja, das, was alle sagen, dass man soll.
Ja, genau.
Ja, ich habe ja persönlich eher die Theorie, dass eigentlich vor jedem guten Lesen und Schreiben kommt das Vorlesen in dem Sinn noch, weil wir ja alle anfangen mit laut lernen lesen und im Kopf laut lesen. Und ja, das werde ich dann noch, glaube ich, ausarbeiten in dieser Literaturstunde, warum dass ich so finde, schnell lesen, Blitzlesen, wie man es heutzutage nennt, ohne inneres Vorlesen lesen, ist nicht unbedingt die beste Idee. Ich habe wirklich das Gefühl, das ein bisschen zu zelebrieren ist sehr gut und von dem her finde ich es sehr cool, bist du vorbeikommen mit deinen wunderbaren Texten.
Und
über die wollen wir gerade heute schnell reden, hätte ich gesagt. Gibt es einen davon, den du gerne zuerst ansprechen willst? Oder du doch zuerst mal du selber sagen, was du so zu sagen hast zu denen.
Okay, klar. Es ist so. Ich bin im Rahmen von diesem Projekt konfrontiert worden mit Themen, wo ich vielleicht schon mal ein bisschen darüber nachgedacht habe, aber nicht im Detail. Es war ein Aufruf für ein Projekt, wo einfach nur gestanden ist, es wird eine Anthologie mit Kurzgeschichten, kurzer und länger. Zum Thema Erinnern, Grosseltern und so ein bisschen das Verständnis zwischen Generationen. Erinnern an die Grosseltern, mit den Grosseltern. Und für mich war auch mal klar, ich habe seit Jahren nichts Grösseres geschrieben. Wenn ich auch nur ein bisschen etwas mit dem Thema anfangen kann, dann machen wir das und probieren irgendetwas zu schreiben. Ich habe selber von meinem Stil her in den letzten paar Jahren mehr Sachen geschrieben, die ein bisschen distanzierter sind zu mir. Und habe dementsprechend das Gefühl, ich möchte gerne ein bisschen Distanz einbringen und habe eine Geschichte geschrieben namens «Spiegelbilder», wo mehr magischer Realismus fast drin hatte. Also alles verschmilzt ein bisschen. Es ist nicht ganz klar, was ist passiert, was nicht. Ich wollte nicht, dass die Figuren eins zu eins meine Grossmütter sind. Also sie sind sehr autofiktional. Da ist extrem viel drin von meinen Grosseltern. Aber ich habe Sachen abgeändert, die ich so vielleicht nicht drin wollte oder nicht eins zu eins biografisch übernehmen. Aber diese Geschichte war zuerst. Und ich habe die Rückmeldung bekommen vom Verlag. Die ist ganz anders als alle anderen, die wir bis jetzt bekommen haben. Aber wir würden sie gerne gleich drin haben. Und ich habe dann gefunden, okay, cool, das ist die Bestätigung, dass es sicher mal nichts Schlechtes war.
Ja, das ist eigentlich immer ein sehr gutes Wort, von einem Verleger zu hören oder irgendjemandem eigentlich zu hören. Es ist nicht das, was wir wollen, aber wir wollen es gleich.
Es war sicher auf jeden Fall so ein bisschen eine Bestätigung von, okay, es hat noch so ein bisschen sein eigenes Charakter. Mhm. Und das ist sicher auch nochmal cool.
Definitiv. Noch kurz zum Verständnis fördern. Du hast den Begriff magischer Realismus aufgegriffen. Also ich weiss jetzt, was es ist. Ich bin so arrogant, das zu sagen. Aber willst du es vielleicht für Zuhörer definieren? Orte schnell.
Ich glaube, magischer Realismus in dieser Definition, die ich kenne, wird oft von Autoren gebraucht in der Art und Weise, dass es jetzt nicht ein Fantasy-Buch ist, wo es nur um Magie geht und Sachen, die so in unserer Welt gar nicht stattfinden oder soweit wir wissen, nicht stattfinden. Aber dementsprechend verschmelzen dort realistische Szenen und realistische Situationen mit Sachen, die man doch als magisch bezeichnen können. Oder aus nicht ganz in unserer Welt realistisch oder dass wir uns denken, ja, wir haben das Gefühl, das gibt es so bei uns nicht.
Mhm. Ja, das ist eine gute Definition. Wie ich es für mich so kondensiert habe, ist quasi, magischer Realismus ist eine echte Welt mit einfach etwas ein Fantastischem oder auch ein viel, wo aber absolut nicht aus fantastisch wahrgenommen wird. Also niemand denkt, man müsste es irgendwie darauf zeigen, dass da jetzt eine Fee durch die Weltgeschichte durchfliegt, oder? Das ist einfach so. Also es ist quasi eben real für die Welt.
100%.
Aber ja, kehren wir zurück zum Text. Also du hast, glaube ich, gerade die zweite Texte gehen wollen, schnell.
Es ist noch wichtig vielleicht zu sagen, dass ich Gespräche geführt habe mit meinem Grossi für den ersten Text. Einfach nur, weil ich über die Reise, die ich beschreibe im Text, etwas haben müssen wissen. Und ich habe mich sehr distanziert verhalten zu ihr. Also ich wollte einfach auch ein bisschen mit ihr ein Interview führen, ein bisschen hören, was ist auf dieser Reise passiert. Aber ich wollte nicht, dass sie zu fest in den Text eingreift, weil sie hat ihr Leben lang viel mit Literatur zu tun hatte und würde dann vielleicht ein bisschen viel noch abändern und spezifisch haben. Auf einen zweiten Text habe ich dann mit meinem anderen grosses Gespräch geführt, weil ich eben ein bisschen um das Persönlichere, eine Liebesgeschichte wollte schreiben. Und mein erster Grossi hat dann einfach gar nicht so viel erzählen. Und dann habe ich gefunden, also, da konzentriere ich mich auf das zweite Grossi. Zur zweiten Geschichte muss ich vielleicht sagen, dass in diesem Projekt sie am Schluss gemerkt haben, dass sie gar nicht genug Geschichten haben und uns gefragt haben, ob wir noch zweite würden wollen schreiben. Also bei der habe ich innerhalb von eher kurzer Zeit gefunden, okay, was machen wir jetzt noch mit dem Raum, den ich noch extra bekommen habe. Und dort habe ich eben gefunden, ich gehe auf ein persönlicheres Thema ein. Ich lasse mich auf das ein, was ich sonst nicht so mache. Ich gehe vielleicht in das autobiografische / autofiktionale noch ein bisschen ein und schaue, was ist wirklich die persönliche Geschichte von meinen Grossis. Und da würde ich sagen, es ist nicht alles 100% so passiert. Die Erlaubnis habe ich von den Grossis auch bekommen. Aber ja.
Ja, sehr schön. Ich finde, ein Schlüsselwort, das für mich, oder ein Begriff, der für mich vorgestochen ist, gerade auch beim zweiten Text, ist, dass du dich nicht an deinen ersten Crush, also deine erste Verliebtheit, kannst erinnern, aber deine Grossis haben da die perfekte Story dafür parat gehabt. Und ich finde das interessant, im heutigen Kontext, dass es quasi sicher ein das eigene Leben zur Erzählung machen war bei unseren vorhergehenden Generationen, wo wir vielleicht ein bisschen am Vergessen waren oder vielleicht uns nicht bewusst waren. Also das spüre ich relativ stark raus, dass da das über das Erzählen auch reinkommt. Oder?
Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, was ich da auch spannend gefunden habe, ist, das hat für mich dazu geführt, dass ich nochmal gemerkt habe, wie unterschiedlich wir sind. Aus dem einfachen Grund, dass meine Grossis gar nicht so viele Liebschaft in ihrem Leben hatten. Oder, wie soll ich sagen, wirklich Liebe empfunden haben. Ich sage nicht, oh, ich habe das so viel mehr als sie. Aber ich glaube, in unserer Zeit ist es noch viel natürlicher, dass man schon früh einen Crush hat oder jemanden kennenlernt und dann vielleicht schon eine Beziehung hat mit 16 und dann eine andere, wenn man älter wird. Während es bei ihnen wirklich so war, meine Grossi war verheiratet mit dem ersten Partner, den sie je hatte. Und dann 50 Jahre verheiratet und dann ist sie verstorben und hat sie nie mehr wieder jemanden gehabt. Und auch das andere Grossi, hat nicht mehr geheiratet nach dem Tod von ihrem Partner, auch wenn sie sich getrennt haben vor seinem Tod. Also das war für mich sehr spannend, zu sehen, wie unterschiedlich wir trotzdem Liebe betrachten und deswegen vielleicht auch anders wiedergeben, wenn wir darüber sprechen.
Mhm. Ja, es hat vielleicht auch sicherlich eine gewisse Schnelllebigkeit, die sich dort drin ausdrückt. Klar, meine, wenn man halt irgendwie, nicht, dass ich das irgendjemandem vorwerfe, oder es wäre auch egal, aber wenn man jeden Monat einen neuen Crush hat, was total okay wäre, dann ist es vielleicht schwierig, sich in 10 Jahren daran zu erinnern, wer das jetzt der erste davon war, so in dem Sinn.
100%, das sehe ich auch so.
Mir geht es tatsächlich auch nicht um irgendwie Wertigkeiten zu konstruieren, was besser ist. Niemals. Es ist einfach. Aber ich finde es gleich aber noch interessant, weil so etwas ist, was mich selber viel beschäftigt. Das Konzept, wie erzählen wir uns unsere eigene Welt und unser eigenes Leben. Und da sehe ich eben, wie du sagst, dass die interessante Differenz zwischen bei grossälteren Generationen ist so, jedes Erlebnis ist erzählwürdig gewesen. Und es ist auch wirklich erzählwürdig, selbst wenn es eigentlich etwas Banales ist. Und mir persönlich fällt es so schwierig, mich, das Klischee ist, an mein Essen von gestern zu erinnern, so in dem Sinn. Während vielleicht meine Grandmama zum Beispiel eine grosse Gourmand war. Sie hat irgendwie noch können von einem tollen Käse vor 20 Jahren schwärmen, quasi. Also, ja. Ist das vielleicht etwas, das versuchst für dich selber wieder aufzugreifen, auch in diesem Schreiben innen, quasi das eigene Leben auch zu erzählen?
Das ist ein spannendes Thema, spannend, dass du ansprichst, vor allem, weil ich das Gefühl habe, seit ich ganz klein bin, hat mein Grossi immer gesagt, schreib Tagebuch. Weil sie das Gefühl hatte, wenn sie dann wirklich kann schreiben und gerne schreibt, dann das ist der Anfang und so fast auch. Und so habe ich sicher auch angefangen. Also irgendwie damals hat man vielleicht noch so mehr Tagebuchkultur gehabt. Das war wirklich erste Literatur für Frauen vor allem. Und ich habe das nie gemacht oder auch nie durchgezogen, weil ich einfach nichts zu erzählen hatte. Ich hatte immer das Gefühl, was kann ich schon aus meinem eigenen Leben erzählen? Was habe ich Spannendes beizutragen aus meinem Alltag? Nichts. Aus Kindern oder Jugendlichen. Und heute, weil du sagst, nicht nur durch das Projekt, aber auch durch das Projekt, und weil ich mich darauf eingelassen habe, auch so ein bisschen das Persönliche mal anzupacken oder anzugreifen und das zu literarisieren, ist eigentlich genau das passiert, dass ich jetzt das Gefühl habe, jetzt könnte ich vielleicht Tagebuch schreiben und vielleicht würde ich es sogar spannend finden.
Das ist vielleicht so eine Art ohne Modebegriff Achtsamkeit, Selbstachtsamkeit, wo man eben heutzutage muss praktizieren und lernen muss. Vielleicht früher ein bisschen selbstverständlicher gewesen, wo man ab und zu auch einfach mal im So, also im Sessel gesessen ist und einfach nichts gemacht hat, außer ein bisschen denken. Das ist eigentlich Achtsamkeit im Minimum so definiert. Aber ja, bevor wir da weiter diskutieren, du hast jetzt ein paar Mal das Projekt angesprochen. Kannst du dir ein bisschen davon erzählen? Eben?
Genau.
Also die Texte, die ihr heute gehört habt, hoffen ja zumindest, dass ihr die gehört habt. Sonst, wir haben auch ein Archiv. die sind im Rahmen eben von dem folgenden Projekt, das jetzt Anais wird beschrieben, entstanden.
Genau. Also, es war eine Ausschreibung, wie ich schon erwähnt habe, für eine Anthologie vom Blaukreuz Verlag. Der Blaukreuz Verlag ist vom Verein Blaues Kreuz, der sich auseinandersetzt mit Alkoholkonsum und auch Alkoholsucht. Und für sie war es wichtig, ein Projekt zu machen. Ich glaube, es ist ausgehend von der Idee von einer Volontärin beim Verlag, dass man das Generationenverständnis anregt. Dass man schaut, dass ältere Leute irgendwie den Draht finden zu den Jüngeren und sich beide miteinander auseinandersetzen. Beide sich entweder eben an die Vergangenheit erinnern oder dass sich die Enkel an ihre Grosseltern erinnern. Das war uns eigentlich frei überlassen. Ich habe die Ausschreibung dann über die Uni gesehen und habe gefunden, ich muss mich einfach mal im Voraus anmelden und dann bis zu einem gewissen Zeitpunkt eine Geschichte abgeben und dann sagen sie mir, ob sie mich nehmen oder nicht. Ich weiß nicht mehr auswendig, wie viele wir sind, aber wir sind, glaube ich, um die 15 Frauen, lustigerweise nur weibliche Personen, die Geschichten in diesem Buch jetzt veröffentlicht haben. Und alle haben sich auf ganz verschiedene Art und Weise, in verschiedene Art Formen, manche auf Hochdeutsch, jemand auf Schweizerdeutsch sogar. Also in wirklich allen Art und Weise mit den Grosseltern oder unseren Erinnerungen an Grosseltern auseinandergesetzt. Und ich würde sagen, Geschichten sind sehr unterschiedlich herausgekommen. Wir haben vor einer Woche, anderthalb, auch eine Vernissage gehabt, wo wir dann die Geschichten testen konnten. Weil das Buch ist eigentlich konzipiert worden aus einer Art Vorlesebuch. Also es sind Geschichten, die wie 5-Minuten-Geschichten genannt werden, 10-Minuten-Geschichten oder 15-Minuten-Geschichten.
Sehr spannend.
Und da kommt das Vorlesen wieder drin. Also wir haben dann an dieser Lesung, glaube ich, 3 Leute einfach ihre Geschichte vorgelesen. Und die vordersten 3 Reihen, die VIP-Reihen, waren Leute aus einem Altersheim gewesen, also dem, wo wir drin gelesen haben, die zugelassen haben. Und dann wäre das eigentlich die Idee, also dass man das Buch nutzen kann, um mit Grosseltern in Dialog zu treten.
Mhm. Ah ja, das ist eine sehr spannende Prämisse von dem. Ja, man kann ja durchaus behaupten, glaube ich, mit Recht, dass das Vorlesen, also das Geschichterzählen am Anfang vor menschlicher Kultur steht. Also sei es eben Geschichtswissenschaft, die erste Geschichtswissenschaft waren ja unsere Mythen und alles. Mhm. Aber was mich jetzt da spontan interessiert, siehst du einen Unterschied im Erinnern und Erzählen von den Generationen jetzt so im Rahmen von diesem Projekt?
Wenn sie erinnern und erzählen.
Genau, mhm. Zu dir jetzt oder zu euch. Ich nehme an, es hat noch andere, jüngere Personen.
Ich glaube, das ist noch eine schwierige Frage. Ich denke, es kommt immer ein bisschen darauf an, mit welcher Intention man in den Dialog mit ihnen tritt. Mhm. Also, wenn es wirklich ist, erzähl mir eine Geschichte, dann tun sie viel intentionaler auf eine gewisse Art und Weise erzählen. Weil sie eben eine Geschichte erzählen wollen. Ich weiß nicht genau, wie sie dann vielleicht auch aufhübschen oder ein bisschen dramatischer darstellen. Oder wenn man einfach nur mit ihnen über gewisse Erinnerungen spricht, dann ist es vielleicht auch noch ein bisschen roher oder ein bisschen direkter. Aber ich denke, wie wir vielleicht auch schon ein bisschen besprochen haben, für unsere Grosseltern verschwimmt es manchmal schon ein bisschen, weil sie eben die Bewusstheit haben vom Sprechen und Erzählen.
Während das vielleicht bei unserer Generation noch okay, ich persönlich bin ja jetzt auch schon nicht mit der aktuellen Generation drin. Aber wie wir es halt gelernt haben, vielleicht eben durch Social Media oder vor allem der SMS von Anfang an, Nachteilkultur, wenn man so will, dass es vielleicht so selbstverständlich ist worden, immer irgendwie irgendwo etwas zu erzählen auf eine schriftliche Art, dass man die Intentionalität vielleicht gar nicht mehr hat oder wahrnimmt.
Das ist ein spannender Gedanke.
Wenn ich habe mir auch so gedacht, als du das Tagebuch erwähnt hast, also ja, irgendwie führen wenige heutzutage das Tagebuch, aber irgendwie fast alle, weil wir haben ja Instagram und Facebook, also gut, heutzutage du wahrscheinlich nicht immer mehr seine Gedanken des Tages formulieren, aber es war lange mal so gewesen. Oder was weiß ich, Tumblr zum Beispiel war das ja in der Konzeption drin gewesen, eben das Online-Tagebuch für alle. Also vielleicht ist es einfach auch schräg, weil es sich schon gewandelt hat für uns. Also quasi, dass wir nie einen Moment haben, wo wir so fokussiert unsere Gedanken die aufs Papier bringen.
Ich denke, besonders Leute, die vielleicht nicht so oft schreiben, aber irgendwie gleichständig beschreiben, wie du gesagt hast, durch Social Media. Ich denke, es wird, wie du gesagt hast, zu einem konstanten Zustand von «Okay, ich verschriftliche alles» und irgendwie, eben, ich glaube, unsere Grosseltern haben nie daran gedacht, ihr Essen zu posten irgendwo. Also, und wir haben irgendwie Leute, wo der ganze Feed ihr Essen ist und ihre schönen Bilder vom Essen. Und für unsere Grosseltern habe ich das Gefühl, dass das so etwas total Alltägliches, man isst halt und gut ist. Und irgendwie wird dann gleich so etwas Banalem Aufmerksamkeit geschenkt. Aber irgendwie an einem kleinen Moment, der vielleicht noch wertvoll wäre, da gehen wir darüber hinweg und sehen, wie sich vielleicht viel mehr damit befassen. Also, ja, ich stimme dir dazu, ich finde es spannend.
Aber ich finde so gerade das Beispiel mit dem Essen, das du gebracht hast, wie vorher mit meiner Grandmama, die sich an das wunderbare, super Käseplatte vor 20, 30 Jahren erinnert hat. Aber das andere Essen auch nicht. Es ist vielleicht auch das. Ich meine, wenn man jedes Essen tut, zelebrieren mit einem Foto und ich glaube, der Spruch von Susan Sontag, so einer Kulturkritikerin, jedes Foto ist ein Momento Mori. Also es ist eigentlich ein Outdöden von diesem Moment, wenn man es ein drastisch ausdrücken will. Erinnert man sich vielleicht nachher gar nicht daran, dass es quasi digitale Überbleibsel sind und sonst nichts. Aber das
100%,
ist
nein, stimme ich zu.
Nur Spekulation.
Nein, stimme ich wirklich zu. Ja. Also, ob ich schon allein Fotobücher, also jetzt ohne es dort zu gehen. Mhm. Unsere Grosseltern waren das sehr bewusst, haben jedes eingeklebt, jedes verschriftlicht. Und bei uns, die wenigsten, die uns noch vielleicht knappe Druck senden und noch etwas reinschreiben. Also.
Ich kann mich noch an die legendären Dia-Shows erinnern, die meine Nachbarn für uns veranstaltet haben, was sie mal irgendwie auf, keine Ahnung, woher der Kreiszeug oben gibt oder so etwas. Und heutzutage ist das so, wenn ich so ein bisschen das Emblem von purer Langweile an. Man hockt her und schaut sich Fotos an.
Ja, genau.
Aber ja. Ich finde es wirklich einfach spannend, so zu sehen, wie sich das wandelt. Und es ist auch ganz spannend, finde ich, eben, bei diesem Projekt sind nur Frauen. Das ist ja, jetzt gehen wir da ein bisschen kulturhistorisch Zeug sicher vielleicht ein bisschen zu tief, aber ich finde es immer wieder interessant zum Aufgreifen. Halt, weil so die, ich habe gestern auch ein bisschen meine Bücher durchgeschaut, was könnte ich heute vorlesen und so. Und typische Überlegung, es sind schon verdammt viele Männer dort drin. So gerade eben die grossen Namen. Und was halt anscheinend wirklich der Fall war, ist halt, dass die weibliche Literatur, wenn man so sagen, es vor allem halt eben in Tagebüchern stattgefunden hat, in den Salons. Und dass nachher sehr oft auch gerade die Avantgarde nachher von dort eigentlich gekommen ist, aber halt nie publiziert worden ist, sondern von den Ehemännern aufgegriffen worden ist. Aber so eine Randbemerkung. Und wiederum, ein Genre, das von Anfang an bei den berühmtesten Sachen ja, sehr weiblich dominiert war, ist der Reisebericht. Also eigentlich ja, das Tagebuch gegen rausgetragen und auch gegen raus in mehreren Sinn gegen publiziert, aber auch eben in die Welt rausgetragen. Also, ich erinnere mich immer gerne an die Lady Blackgate, die aus dem Osmanischen Reich einen Bericht über die Harem geschrieben hat. Wo ich auch lustig finde, weil sie das so als feministische Errungenschaft beschrieben hat. Weil die Frauen waren dort total alleine. Die konnten machen, was sie wollen. Kein Typ durfte sie belästigen.
Lustig. Sehr lustig.
Es ist auch immer spannend, wie sie so die Sachen umwerten.
Mega lustig.
Und das ist auch das, was man so wunderschön sieht, wie dem Generationenaustausch, wie du das jetzt gemacht hast, glaubst du, wie sich alles ändert, ob alles gleich bleibt. Ich glaube, du hast etwas Ähnliches sogar eben geschrieben, irgendwie beim Spiegelbildtext.
Nein, auf jeden Fall. Ich habe bei diesem Text plötzlich einfach gemerkt, okay, wenn ich mehr von mir selber in so eine Essay-Form reinbringe, dann muss ich da auch ein bisschen offen sein und ein bisschen mich auch offenbaren und ein bisschen etwas von mir reinbringen. Und ein Teil von dem ist halt, wenn ich über Liebe schreibe, bin ich selber verliebt? Ja, also bringen wir das ein bisschen ein. Und ich denke, was ich noch wichtig finde, wenn wir schon über Frauengeschichte reden, sehr viele von unseren Grosseltern waren unglücklich verheiratet.
Ja, ja.
Und ich glaube, meine Grosseltern haben beide sehr viel Positives erlebt in ihren Ehen. Es waren definitiv keine schlechten Ehen, aber auch sehr viel Negatives, das ich jetzt hier nicht wollte, in den Mittelpunkt drücken. Aber gleich hat es mich einfach auch daran erinnert, wir haben über die Flüchtigkeit geredet. Es hat seine Nachteile, weil man bemerkt, hier, es geht so tief bei unseren Grosseltern, wir finden das schön, aber es wird irgendwie auch romantisiert. Also in diesem Projekt, so ein bisschen von wegen Vergleichen von früher und heute und eben auch zu denken, wie hat sich die Frau und ihre Geschichte entwickelt, ist mir wirklich aufgefallen, wie Glück wir trotzdem auch haben, dass wir die Flüchtigkeit dürfen embrace, würde ich mal sagen. Ja, kein gutes Wort.
Das ist ein sehr schöner Gedanke, muss ich gerade sagen. Es ist auch wirklich, Flüchtigkeit ist immer irgendwie negativ besetzt, egal wie das darüber geredet wird. Aber eben, wie du sagst, tatsächlich, es ist auch positiv, wenn man halt auch mal einen Schlusspunkt kann setzen, überhaupt die Möglichkeit hat. Ich meine, man sieht so sehr oft, wir haben noch eine Reihe über psychische Gesundheit momentan am Laufen. Und dort bei Trauma ist ja sehr oft eben genau das Thema, vom Können loslassen, die Möglichkeit haben, loszuhaben.
Ich finde es ein extrem spannendes Thema. Ich habe mich auch schon mit Trauma auseinandergesetzt, weil ich es ein spannendes Thema finde im Punkt auf Generationen. Also wissenschaftlich gesehen weiss man ja, dass Trauma Generationen kann überwinden kann und verschiedene Leute selber vielleicht gewisses Trauma gar nicht erlebt haben, aber dann sich wiederfinden in ähnlichen Situationen, weil das seit Generationen so passiert ist. Einfach nur, weil gewisse Sachen generational weitergegeben werden können, in unserer DNA fast. Ich finde es ein extrem spannendes Thema und auch, wie sehr es mit Generationen zu tun hat. Und denke, dass sich viele Leute auch gar nicht bewusst. Also, wie viel Einfluss eigentlich unsere Vergangenheit und die Vergangenheit von unserer Linie auf uns hat, finde ich extrem spannend.
Also quasi eigentlich auch der Mehrwert. Ich meine, ich hatte den Begriff eigentlich nicht gerne bei Kunst, weil ich finde, Kunst an sich ist es wert. Aber der Mehrwert von dieser Art von Kunst ist halt auch, wie du sagst, dass man das so nie realisieren kann und auch aufarbeiten im nächsten Schritt anscheinend. Ja.
100%, weil das Gefühl ist, kommt man auch gar nicht irgendwie über das Trauma hinweg. Ich denke, die wenigsten Leute, die sich wirklich damit auseinandergesetzt haben, können ihr Trauma dann auch wirklich abschließen.
Ja, das finde ich. Das ist ein sehr schöner eigentlich Gedanke. Und wenn ich so gerade das richtige Schlusswort überlege, ist das eigentlich auch im Kontext eben vom Vorlesen eigentlich etwas sehr Schönes. Es ist für sich selber, tut man etwas gegen raustragen oder etwas aufgreifen, aber auch im Kollektiv. Aber es ist so das geteilte Ich-Sein nachher vielleicht irgendwie, wo kann stattfinden, vielleicht das mystische Ingredient, die mystische Zutat ist, die anscheinend vielleicht fehlt heutzutage, dass man sein Ich teilen mit anderen.
Das ist das, ja. Also ich finde es spannend, einerseits, weil ich das Gefühl habe, Autofiktion ist in. Jeder bringt sich irgendwie seine Texte ein. Also bei den vielen Debütautoren, die ich kennengelernt habe im Rahmen der Berner Kulturagenda, fast alle machen Autofiktion. Mhm. Auf der anderen Seite aber ist es gleich etwas so Verletzliches, wo man sich irgendwie nicht ganz traut. Mhm. Aber eben, wie du gesagt hast, wegen dem Vorlesen, ich habe wirklich gemerkt, wie spannend ich das finde, dass mit diesen Geschichten wir vielleicht zu dem Verständnis kommen, mhm, zwischen den älteren Generationen und uns, vielleicht auch ein bisschen ihr Trauma heilen. Mhm. Ich hoffe es. Also eben, das Vorlesen an sich dort ist bis jetzt erfolgreich
gewesen. Sehr schön. Ja, Autofiktion in dem Sinne ist vielleicht auch das Vorlesen von mich, wenn man so will. Fände ich noch schöne Gedanken. Ja. Finde, das ist kein schlechtes Schlusswort. Aber hast du vielleicht noch etwas zum Anmerken? Ich meine, eigentlich gehört es ja dir, das Schlusswort.
Ich glaube, ich habe das Buch gar nicht beim Namen genannt. Es heisst «Mein Grossi ist ein Schlitzohr».
Ja, sehr schön.
genau. Und das ist vielleicht auch noch gut, wenn jemand das Buch lesen will. Mhm. Es geht nicht nur um Grossis, die Schlitzohren sind und sag mal, böse benommen haben oder irgendwie Sachen angestellt, die sie nicht hätten sollen. Es geht wirklich, glaube ich, um die ganze Palette von Menschen, Grossis, Grossvätern. Und ich würde sagen, es ist sicher wert, mal reinzuschauen.
Sehr schön. Aber noch kurz, das kann man normal im Buchhandel erwerben.
Sollte man können, ja.
Also, geht zum Stauffacher, für die können immer Kunden brauchen. Das würde mich freuen. Okay. Anais, merci vielmals für das Gespräch. Und ja, ich wünsche einen wunderschönen Tag dir und freue mich darauf, das Buch dann noch zu lesen. Mal.
Merci dir.
Tschüss. So, das war ein sehr charmantes Interview mit der Anais Sommer. Ich empfehle euch sehr, ihr Buch beim Blaukreuz Verlag zu holen. Und freue mich darauf, dass ihr auch das nächste Mal einschaltet, wenn ich etwas mehr über Vorlesen rede und auch noch etwas über Poetry Slam. Und überhaupt, wenn ihr, gerade wenn ihr jung seid, wenn ihr Texte habt, wo ihr wollt, vortragen oder wo ihr wollt, dass sie im Radio laufen, bitte meldet euch, kommt vorbei. Ich würde mich riesig freuen. Noch einen schönen Tag wünsche ich.